Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Ein Podcast-Format von Perso-Blogger Stefan Scheller.
Herzlich willkommen bei Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Mein Name ist Stefan Scheller, auch bekannt als der Perso-Blogger. Und mein heutiger Gast ist Boris Baginski, Senior Director Innovation bei Atos. Wir sprechen zum Thema, wie smartes Scheduling und KI den Personaleinsatz neu definieren. Hallo lieber Boris, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Stefan, ich freue mich auch, hier dabei zu sein. Es ist mir eine Freude und Ehre.
Sehr schön. Wir haben bei unserem Format ja am Anfang immer die 5 Sätze zur Vervollständigung. So würde ich dich bitten, folgenden Satz jetzt zu beenden. Gute HR-Arbeit ist für mich.
Etwas, wo das H wichtiger ist als das R, dass der Mensch im Vordergrund steht und nicht als Ressource betrachtet wird.
Sehr gut. Ein herausragender HR-Dienstleister zu sein, bedeutet für mich,
dass ich genau dazu einen Beitrag leisten kann, das H in den Vordergrund zu bringen und etwas Gutes zu tun für alle Beteiligten im Spiel.
Sehr gut. Einen guten Arbeitgeber zeichnet aus,
dass er sich im Grunde genommen um genau dieselben Zielsetzungen bemüht.
Jetzt ganz spannend, wenn ich noch einmal neu in den Beruf einsteigen würde.
Würde ich wahrscheinlich näher an den Themen bleiben, die ich ursprünglich gemacht habe. Ich habe in den 90er Jahren künstliche Intelligenz studiert. Das kam damals einfach noch nicht vom Grund weg. Aber ich kann mich jetzt auch ausreichend mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Also der Kreis schließt sich für mich. Tatsächlich so ist es. Der Kreis schließt sich für mich.
Kommen wir gleich nochmal direkt drauf. Jetzt vielleicht erst noch den 5. Satz. Mein persönlicher Tipp an die HörerInnen.
Neugierig bleiben und immer auf der Suche sein und offen sein für das, was möglich ist und nicht zaudern und Angst haben.
Sehr schön. Ja, dann sind wir jetzt natürlich auch neugierig, lieber Boris, wer du bist, was du tust. Weih uns doch mal ein bisschen ein.
Ich bin Boris Baginski. Ich bin jetzt genau heute, am 22. Mai, oder 21., seit 22 Jahren bei Atos und dort zuständig für die Technologie und die technologische Weiterentwicklung. Das heißt, ich habe den interessanten Job, unser Produkt, Atos ist sicherlich bekannt hier, unser Produkt stets technologisch aktuell zu halten. Das heißt, das ist eigentlich das, was im Hintergrund passiert, dass man dafür sorgt, dass das Produkt technisch modern und innovativ ist, um dann die Möglichkeiten zu bieten, die es vorne raus hat. Das ist mein Job und deswegen bin ich jetzt eben auch bei uns der KI-Treiber, einer der KI-Treiber.
Ja, jetzt seid ihr ja vor allem bekannt auch zum Thema Personaleinsatzplanung. Warum ist denn eigentlich dieses Thema heute viel strategischer anzugehen als noch vor einigen Jahren? Weil auch da war es ja an sich schon immer aktuell, nur ein bisschen stiefmütterlich. Warum?
Meine Meinung, und ich bin ja ein bisschen eben der Ingenieur im Hintergrund, ich sehe doch, wie lange wir gebraucht haben, um viele unserer Kunden von papierbasierten Prozessen zu digitalen Prozessen zu bringen. Und dann bist du ja froh, wenn du schon mal eine einfache Zeitwirtschaft hast. Ja, und dann macht der Planer immer noch sein Dashboard an der Wand mit Post-its. Aber diese Stufen voranzugehen, ist einfach ein Phasenmodell, das erstaunlich lange dauert. Also ich treffe heute noch bei Kundenterminen auf Leute, die sagen, also die fortgeschritteneren Prozesse brauchen einfach seine Zeit. Also es ist ein Adoption-Ding und dann natürlich auf der anderen Seite ein Möglichkeiten-Ding. Wir können heute eben auch viel mehr machen in der Personaleinsatzplanung, was früher einfach nicht ging. Und damit wird es auch spannender. Und die ganzen anderen Faktoren, die gucken wir uns der Reihe nach an. Nicht? Demografie, Volatilität und so weiter. Also das sind da die äußeren Treiber.
Jetzt haben sich natürlich, weil du sagst, viele schon vielleicht vom Papier gelöst, die haben dann halt Excel genommen, ne, und sagen, ah, das Tool läuft eigentlich ganz gut, das habe ich selber programmiert damals, ja, so ein gewisser Stolz auch drauf. Warum würdest du sagen, stößt denn diese Art der Planung trotzdem jetzt immer häufiger an die Grenzen?
Ist ganz einfach. Wir sind ein Softwarehaus, wir entwickeln für Tausende von Kunden. Wir können unsere ganze Kraft darauf richten, eine geile Software zu bauen, die technisch was taugt und inhaltlich was taugt. Wenn ich mein eigenes Excel-Sheet mache, dann gehe ich vielleicht und wechsle die Abteilung, dann liegt da ein Excel-Sheet, das keiner mehr warten kann. Allein das ist schon ein Grund. Ja? Mhm. Und natürlich kann ich mit Excel all die Dinge nicht tun, weil ich Datenintegration und so weiter nicht machen kann. Also ich sollte nicht zwei Dinge tun. Ich sollte nicht Planer sein und Programmierer. Lass das Programmieren den Programmierern und mach das Planen mit den Tools, die dir die Programmierer liefern.
Absolut, leuchtet vollkommen ein. Jetzt haben wir so einen ganz neumodischen Begriff hier in unserem Titel auch mit drin. Und ich glaube, da sollten wir gleich mal drüber reden. Der Begriff Smart Scheduling. Ja, das ist auch sowas, wo man sich die Zunge ein bisschen brechen kann. Was versteht man denn genau darunter?
Du fängst mit dem Bullshit-Bingo früh in der Runde an.
Ja,
Smart,
ja.
Klar, ist völlig in Ordnung. Smart Scheduling, ich meine, da wird man, das kann man natürlich erstmal frei definieren. Ich sehe nicht, dass es dafür eine Definition gibt. Ja, wir führen regelmäßig neue Begriffe ein, um gute Ideen ein bisschen zu labeln, ja, um zu sagen, das ist eigentlich ein schöner Gedanke, aber er ist nicht so leicht zu erklären. Ja. Du musst ja auch dem, der auf dem Zettel ist, erstmal erklären, warum Excel schon mal besser ist als der Zettel. Und dann musst du dem Excel erklären, warum. Deswegen sagen wir Smart Scheduling oder verwenden andere Begriffe an dieser Stelle, um auszudrücken, dass ich beim Planen in dem Fall einfach mehr Informationen verwende und die kluger miteinander zusammenführe, um wiederum einen besseren Plan zu machen. Ja, und das besser wieder in all den Kategorien, wirtschaftlich besser und für den Mitarbeitenden besser als Hauptaspekte genannt. Und das würde ich dann als smart bezeichnen. Und also eben mit den Möglichkeiten und den Daten, die wir haben, das zu machen, was geht, ist auf jeden Fall smart. Also nennen wir es Smart Scheduling.
Sehr schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch die Generation, die früher noch clever und smart in den Anfängen gelesen hat, ja. Und smart ist jetzt immer mehr in so einen digitalen Bereich reingewandert, ja. Wir haben das vor vielen Jahren schon zum Thema Digitalisierung gehabt und jetzt bei KI werden die Dinger noch smarter irgendwie, ne? Also schon spannend.
So ein Begriff. Du, das ist wie Pinky und Brain, ne? Wenn du bei clever und smart bist. Also
ja,
das ist tatsächlich schwierig, weil was passiert, ist schon eine Zunahme an Smartness, aber die Smartness, die ist nicht so, dass die Maschine jetzt wirklich viel smarter geworden ist. Sie kann einfach mehr in kürzerer Zeit zusammenführen und daraus bessere Schlussfolgerungen ziehen, weil sie mit den Daten viel besser umgehen kann. Am Ende ist sogar ein Large Language Model nicht viel mehr. Ja? Und dann ist smart einfach eine kurze Zusammenziehung von, wir haben jetzt viel mehr CPU-Kraft, wir haben mehr Speicher und wir haben mehr Daten, bumm, ja, und wir machen was draus.
Ja, das beantwortet eigentlich schon die gedanklich nächste Frage, aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal so. Welche Rolle spielen denn genau diese Daten? Ich habe ja teilweise Software im Einsatz, ich habe Methoden im Einsatz, ich habe Menschen, die arbeiten, aber dann fehlen oftmals die Daten, weil sie vielleicht auch nicht erhoben wurden. Wie fange ich denn jetzt da an? Wie komme ich denn jetzt zu meinen Daten endlich?
Also, das... Ich sag immer Folgendes, ja. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, hier ist die KI jetzt, ja, und die KI soll jetzt ein Wunder vollbringen. Hier ist mein Sauhaufen, da tue ich jetzt die KI drauf ansetzen und dann wird aus dem Sauhaufen irgendwas. Also ganz ehrlich, die einfache Antwort darauf ist Disziplin, Ordnung, deine Prozesse unter Kontrolle kriegen, schauen, dass du deine digitalen Prozesse durchgängig hinkriegst, weil wenn du die Daten gleich an der Quelle erfasst, dann bist du natürlich viel besser mit dabei. Also ich denke hier insbesondere an Self-Services. Self-Services sind ja eine Win-Win-Situation. Ja, ich kriege meine Mitarbeitenden in die digitalen Prozesse rein und die haben Spaß daran, weil sie ihre Daten sehen und weil sie gleich das machen können, was sie wollen. Aber dadurch kann ich zum Beispiel Datenqualität wesentlich erhöhen und mich um diese durchgängige Datenqualität zu bemühen, das wird dir eben die KI auch nicht abnehmen. Da musst du ran. Und wenn du sagst, du hast hier diese Daten und jene Daten, die Systeme wachsen schon zusammen. Klar, die Schnittstellen werden einfacher und so. Aber irgendeiner muss sie einrichten und irgendeiner muss sich überlegen, welches Datum bedeutet eigentlich was. Und das macht die KI einfach noch nicht.
Lass uns gerne mal ein bisschen konkreter werden. Wo kommt denn jetzt diese künstliche Intelligenz beim Smart Scheduling, bei der Personaleinsatzplanung direkt zum Einsatz?
An verschiedenen Stellen. Also in erster Stelle, wo wir KI einsetzen, ist für die Bedarfsprognose. Bedarfsprognose heißt an der Stelle, dass ich sage, ich weiß aus der Vergangenheit, was meine Bedarfstreiber sind. Bedarfstreiber sind die Kenngrößen, an denen sich mein Arbeitsaufwand orientiert. Also wie viele Autos will ich in der Fabrik bauen? Ja, in welcher Zeit? Mhm. Klar. Und aus den Bedarfstreibern berechne ich mir meine Personalbedarfe. So, und wir prognostizieren die Bedarfstreiber. Das ist unsere Kernengine für smartes Scheduling, damit wir eine vernünftige Annahme haben, wie viele Leute du wann brauchst. Ja? Ja. Und das ist eine ganz komplexe Geschichte. Da werden sehr viele Daten berücksichtigt. Und es wird auch in Viertelstunden- oder Halbstundentakt gemacht. Ja, wenn ich Besetzungen an Kassen oder im Shopfloor mir angucke, dann brauche ich ja solche Verlaufskurven. Ne? Ich brauche vormittags weniger, nachmittags mehr und abends kann ich es ausfassen. Oder andersrum, je nachdem. Das muss ich also alles unter Kontrolle kriegen. Und all diese ganzen Daten werden dann mit Machine Learning Algorithmen, was im Prinzip sowas ist wie elementare künstliche Intelligenz, wenn man sich die heutigen Chatbots anguckt, werden zusammengebracht und ermöglichen dann eben Smart Scheduling, nennen wir Smart Scheduling Level 1. Ja, ich erfinde jetzt einfach noch mal ein paar weitere Begriffe. Warum nicht? Und ein Smart Scheduling Level 2 setzt dann eine Ebene weiter drüber an und sagt, ich sitze jetzt da und hier fliegt mir einer meiner Mitarbeiter spontan aus der Kurve, sage ich, wird krank, meldet sich sehr kurzfristig und ich muss eine ganze Menge Dinge tun. Dann habe ich eigentlich alles im System. Ich habe die Mitarbeiter im System, ich weiß, wer nicht da ist, ich weiß, wer da ist. Aber ich kann mich dann total verlieren in dieser Informationsflut. Und hier kann ich, wenn die Information sinnvoll aufbereitet und verdichtet ist, ja, mir auf den entscheidenden Punkt hier, wen soll ich jetzt anrufen oder wem soll ich eine Nachricht schicken lassen, damit er mir einspringt, ja, kann ich das verdichten. Und da setzen wir auf künstliche Intelligenz, weil das eine sehr gute Kommunikationsschicht ist. Ja, die Daten und die fachlichen Fakten kommen aus unserem System und die KI zieht die zusammen, macht sie transparent und ermöglicht dir sehr rasch die wichtigen Entscheidungen zu fällen, statt dass du dich irgendwo durch irgendwelche Mitarbeiterlisten quälen musst. Mhm. Das ist die Smart Scheduling Stufe 2 und wenn beides zusammenkommt, bist du natürlich schon ein ganzes Stückchen weiter. Dann hast du quasi so eine Maschine, die dir viel abnimmt und dich vorantreibt.
Mhm. Hast du gesagt, ich krieg dann raus sozusagen, wie viele Menschen ich da entsprechend brauche. Jetzt ist dieses wie viele aber ja nur eine Dimension. Viel schwieriger wird für die Unternehmen in der Planung ja häufig gesagt, ja und welche Skills brauchen die Menschen denn? Also ich rede ja nicht über, dass dieser Mensch irgendwas können muss und dann ist einfach einer da, der kann arbeiten 40 Stunden in der Woche oder was auch immer. Sondern ich muss ja genau auch gucken, welche Skills brauche ich, welche Skills kann ich vielleicht durch andere Skills kompensieren, wo muss ich mich hinarbeiten? Wie spielt das denn da eine Rolle jetzt heute?
Ich habe vereinfacht gesprochen. Du hast natürlich völlig recht. Ich muss jeden Arbeitsplatz, den ich besetzen will, auch mit einer Erwartung an die Qualifikation, bei uns heißt das immer Qualifikation, aber das ist ja auch nur ein altmodischeres Wort für Skill, ist verbunden damit. Ja, und dann muss ich natürlich auch die Personen, die ich da reinplane, entsprechend, die müssen nicht nur die Zeit erfüllen, sondern sie müssen auch die Qualifikationen erfüllen. Mhm. Also das Ganze wird mehrdimensional. Ja? Ich muss die tatsächliche Zeit erfüllen, die gearbeitet werden muss. Ich muss die Zeiten berücksichtigen, die der nicht arbeiten will oder kann. Ich muss die Qualifikationen berücksichtigen, die der hat oder nicht hat. Ja? Also dafür haben wir ein sehr umfangreiches System bei uns in der Software, das am Ende die Qualifikationen vorhält, sie auch ausaltern lässt und auch entsprechend sagt, hier, du musst wieder nachtrainiert werden und so weiter. Also das heißt, es hat auch so Gradienten, weil eine Qualifikation ja auch etwas ist, das immer wieder auf der Spitze gehalten werden muss.
Absolut. Jetzt haben wir ganz viel schon über Daten gesprochen. Wenn wir über Skills sprechen, das sind ja alles sehr, sehr persönliche Eigenschaften, die eng am Menschen dran sind, mit denen man sich auch stark identifiziert. Sagt, ich bin Ingenieur, ich bin Techniker, ich bin HRler. Ja? Es geht also immer stark an die Persönlichkeit ran. Und deswegen spielen dann diese Themen auch mit Blick auf Datenschutz und Betriebsrat immer eine ganz starke Rolle. Ja, da ist eine große Skepsis oft da und sagt, jetzt wollt ihr hier noch mehr Daten abgreifen, ihr wollt noch mehr wissen. Klar verstehe ich, dass ihr es hier planen müsst, aber wir wollen natürlich auch Menschen schützen. Wie begegnet ihr denn jetzt auch als Berater, der in so einem Projekt natürlich auch dann Unternehmen unterstützt bei der Einführung, dass dieses Smart Scheduling im Prinzip, harmlos ist, beziehungsweise dass es trotzdem sinnvoll ist, sagen wir es mal so.
Naja, zwei Dimensionen. Erstmal, wir sagen natürlich, Compliance ist groß geschrieben und Compliance hat ja schon, ne, von Cyber Resilience bis zu all den Aspekten der DSGVO und möglicherweise innerbetrieblichen Regelungen und so, dass wir sagen, wir können die alle erfüllen und wir können die auch bewusst abbilden oder spiegeln die in unserem System. Ja? Und das andere ist natürlich, dass wir außerdem noch eine Schicht oben drauflegen und uns auch gegenüber einem Betriebsrat-Audit zum Beispiel so darstellen, dass wir sagen, wir liefern ja auch einen echten Wert zu. Ja? Mhm. Wir liefern den Mitarbeitenden ja zum Beispiel die Möglichkeit, Schichten zu tauschen oder einfach nur zum Ausdruck zu bringen, wann sie bevorzugt oder weniger bevorzugt arbeiten und solche Dinge. Und die wir dann auch in der Planung so fair wie möglich berücksichtigen in unserem Smart Scheduling. Ich mag den Begriff. Finde ich echt gut. Ich würde benutzen wir selber gar nicht so häufig wie du. Aber es ist tatsächlich eben nicht, wir erfüllen die gesetzlichen Bestimmungen sowieso. Wir schützen das alles. Wir erfüllen diese ganzen Compliance-Vorgaben. Wir sind im Betrieb ISO-zertifiziert und so weiter und so weiter. Also da musst du tatsächlich mit Fakten argumentieren und sagen, so ist das eben. Ja? Mhm. Und da musst du natürlich auch wieder sagen, klar, wir liefern wirklich Benefit, der spürbar ist und der auch die Akzeptanz dann bringt. Weil die irrationalen Zweifel oder irrationalen Befürchtungen, die sind tatsächlich oft im Raum, das ist schon komplett richtig. Und da kannst du mit rationalen Argumenten oft gar nicht richtig durchkommen. Deswegen habe ich beide Argumente jetzt gleich gebracht, wobei die eigentlich ja völlig entkoppelt sind. Ja? Mhm. Eigentlich musst du sagen, ich mache meine Checkliste, Haken dran. Und dann sage ich, super, was kriege ich jetzt dafür? Ja, was ganz Tolles. Klasse, okay, gekauft. Ja. Genau. Aber ich habe das jetzt zusammengemischt und gesagt, damit muss man dann irgendwie zum Beispiel eben als Berater sich durchdrücken im Projekt.
Ja. Sehr gut, ja, absolut. Jetzt hast du gerade den Begriff verkauft auch schon genannt. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Punkt oder eine sehr schöne Stelle, wo ich den klassischen Roast jetzt hier mal mit einwerfe. Ihr verkauft quasi auch euer Produkt und redet dort auf der Webseite von performanten Algorithmen und hochwertigen Daten. Und das war für ChatGPT anscheinend ein Ansatzpunkt, genau sich darauf zu stürzen. Und dann kam die Antwort zurück. Weiter geht's mit performanten Algorithmen und hochwertigen Daten. Ah ja, die magischen Einhörner der HR-Tech-Welt. Welche Algorithmen, welche Daten? Keine Ahnung, aber sie sind performant und hochwertig. Klingt teuer, muss gut sein.
Ist sicherlich, ist total berechtigt. Ich kann dir das, also, weil das ist natürlich so, wenn du das zusammenschiebst zu zwei, drei Begriffen, was willst du denn sagen? Willst du sagen, die Algorithmen sind inperformant und die Daten sind Schrott?
Genau.
Einfach absolut nicht. Klar. Also ist völlig klar, die Algorithmen sind deswegen hochwertig, weil wir seit 40 Jahren Erfahrung mit der Domäne haben und auch gereift sind. Und du reifst nicht nur durch gute Ideen, sondern du reifst auch durch eine Interaktion mit einem wirklich breiten Anwenderkreis. Wir haben vielleicht 5 Millionen User im deutschsprachigen Raum, die auf unserer Software in dem Sinne sind, dass sie dadurch gemanagt werden. Ja, wir tragen also wirklich zum Standort bei, ganz essentiell. Dann wird das schon einigermaßen performant und auch hochwertig sein. Mhm. Und dann muss man das auch irgendwie hinschreiben. Und dann kommt natürlich im Prinzip Bullshit-Bingo raus. Bin ich bei ChatGPT, hat er ja recht.
Aber lass mich da doch gleich die Frage dazu anschließen. Ja, klingt teuer, muss gut sein. Die Frage ist ja eigentlich, ist denn heute KI-Einsatz im Software für HR wirklich noch teuer? Also ist das so besonders, dass man sagen muss, wir gönnen uns jetzt KI oder ist das eigentlich mittlerweile schon eher Mainstream?
Das ist eine ganz faire oder ganz spannende Frage. Ich kann es gar nicht so genau beurteilen. Ich bin kein Wettbewerbsbeobachter. Ich bin ein Technologiebeobachter und Schlussfolgerungszieher. Ja, was ich sehe ist, wir sind sicherlich zum Beispiel in der Entwicklungsabteilung jetzt mit der KI-Nutzung dem breiten HR-Spektrum noch mal Lichtjahre voraus. Ist einfach so. Da ist die Akzeptanz einfach höher. Ist alles ganz okay. Passt. Aber ich habe natürlich jetzt auch locker Kosten im Hunderte-Euro-Bereich pro Mitarbeiter fürs Tooling, ja, die ich noch vor Jahresfrist nicht hatte. Okay. Ja, also das ist schon ganz enorm. Das ist jetzt aber einfach erstmal in der Anwendung. Jetzt im HR-Bereich brauche ich nicht so viel KI, dass mir die Kosten so explodieren. Das heißt, für die reine KI ist der Kostenblock jetzt zunächst, würde ich mal sagen, zu vernachlässigen. Das heißt, du zahlst bei unserer Software nicht für die KI, sondern für die Tatsache, dass du durchgängige und smarte Prozesse.
Jawohl. Sehr gut. Aber lass uns doch gleich bei dieser Mitarbeiterperspektive mal bleiben. Ja, wie verändert sich denn jetzt für die Mitarbeitenden die moderne Planung des Arbeitsalltags durch Software?
Ich denke, das Wesentliche ist, dass der Mitarbeiter zunächst besser informiert ist. Da sind wir wieder beim Self-Service, der erste Stufe Self-Service. Der Mitarbeiter kann auf seiner eigenen App oder auf seiner eigenen Anwendung, in seinem eigenen Zugang, den er zum System hat, seinen Plan anschauen. Das ist Stufe 1. Ja, ist noch nicht besonders weit, aber vorher hingen die Dinger irgendwo in der Messe an der Wand. Ja, also ausgedruckte Ausdrucke, die waren so ein bisschen speckig und waren vielleicht eine Woche alt und nicht mehr der letzte Stand. So ist die Realität. Ja, da bin ich also schon eine ganze Stufe weiter. Dann kommt in der nächsten Stufe eben jede Art von Mitarbeitereinbindung. Das heißt, er kann erstens Präferenzen äußern in irgendeiner Form. Also kann konkret sagen, ich würde gerne da und dort. Er kann Zeiten ausschließen, er sagen, Donnerstagnachmittag muss ich mal aufs Kind aufpassen und solche Sachen. Das sind, da haben wir ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten, um die Mitarbeiterwünsche und Befindlichkeiten mit in diese Planung einfließen zu lassen. Das heißt, da geht denn der Eigenanteil schon hoch. Und das geht natürlich gerade so weiter, indem ich wirklich dann auch sage, das Ding wird dann auch zur Kommunikationsplattform. Ich hatte das schon angedeutet, ja. Dann liefert unsere App eben eine Notifikation, wenn einer gebraucht wird oder wenn sich eine Schicht verändert, damit der Mitarbeiter wirklich ganz nahe informiert ist. Dann wird das Ganze zu einem geschlossenen Kreis. Also der Mitarbeiter ist mit Bestandteil dieses Smart Scheduling-Spiels für seinen eigenen Vorteil. Also wirklich für seinen eigenen Vorteil, weil ich meine, er muss seine, sagen wir, 40 Stunden irgendwie abbringen. Ja, dann ist es ja schön, er hat mehr Kontrolle.
Jetzt muss ich natürlich den Senior Director Innovation, wenn ich ihn schon mal hier mit mir am Mikrofon habe, auch in diese Richtung was fragen. Wie sieht denn aus deiner Sicht so eine Personaleinsatzplanung in 5 Jahren aus? Da ist ja rein mit KI wahrscheinlich exponentiell deutlich nochmal mehr drin. Wie schaut's aus?
Soll ich dir was sagen? Jetzt darfst du den echten Innovation-Menschen in mir hören. Ich glaube, da haben wir, was die Personalplanung und die betrieblichen Situationen betrifft, den größeren Umbruch dort zu erwarten als im Bereich der Software. Weil da, die Software wird dem schon irgendwie hinterherkommen oder wird das ermöglichen, weil wir können auch, was weiß ich, Roboter planen, wenn es sein muss. Aber was uns generell gesamtgesellschaftlich innerhalb von 5 Jahren erwartet, werde ich jetzt keine Prognose zu abgeben. Da sitzen wir jeden Abend, ja, und reden uns die Köpfe heiß, ja. Und ich sage dann immer, guck mal 5 Jahre zurück und mach eine echt faire Bilanz. Und dann geh davon aus, es wird schneller.
Ja.
Absolut. Deswegen lassen wir uns darauf gar nicht ein.
Sehr schön.
Deswegen meine Bemerkung vom Anfang, ganz wichtig, neugierig bleiben, offen bleiben, nicht wegducken. Bis du dich weggeduckt hast, ist die Welle über dir zusammengeschlagen und du bist flach wie eine Flunder.
Die Learnings.
Meine Learnings aus dem Gespräch mit Boris Baginski. Learning Nummer 1. Die neuen technischen Möglichkeiten sind kein Gimmick, sondern sie bieten deutliche Vorteile für moderne Personalplanung. Auch und gerade für die Mitarbeitenden. Learning Nummer 2. Wer sich durch unseren Talk hat inspirieren lassen, sollte nunmehr 2 Dinge tun. Erstens, einen Softwareanbieter seines Vertrauens finden und zweitens, tatsächlich bereit sein, offen und ambitioniert an den Prozessen im Unternehmen zu arbeiten, um diese zu optimieren. Mein Learning Nummer 3. Wie Boris bereits betont hat, bleiben Sie offen für Veränderungen. KI wird noch so einige für uns bereithalten. Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Boris, dass du heute mein Gast warst bei Your HR Stage, dem Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann freuen wir beide uns natürlich total über ein Like und ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Ansonsten hören wir uns wieder zur nächsten Episode. Ciao, Boris. Ciao, liebe Zuhörerinnen.
Das war Your HR Stage. Der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt mit Perso-Blogger Stefan Scheller. Powered by persoblogger.de und deinbrandshooting.de.